zeige euch ein paar Beispiele und du kannst dir das raussuchen, wo du sagen würdest, wow, das beeindruckt mich am meisten oder darüber kann ich am meisten staunen. Das ist ja für jeden wahrscheinlich was anderes. Es ist vielleicht für dich die Musikerin, die im anspruchsvollen Konzert genau den richtigen Ton trifft, im richtigen Moment. Oder es ist vielleicht die Sportlerin, die rekordverdächtige Höchstleistungen vollbringt. Oder es ist der Forscher im Labor, der mit kleinsten Teilchen hantiert und dort Weltbewegendes entdeckt. Oder es ist der Nächstenlieber, der seinen Nächsten liebt, der eben ganz unscheinbar im Hintergrund, irgendwo, wo es niemand sonst sieht, anderen dient. Menschen sind zu gewaltigen Dingen fähig, wo wir nur staunen können. Der Bibeltext von heute, der führt zum Staunen über unseren Gott. Das Thema heißt, was für ein Gott. Wie beeindruckend er ist. Wir starten damit eben, wie vorher schon gesagt wurde, den zweiten Teil von Jesaja, ein großer Prophet im Alten Testament mit 66 Kapiteln in seinem Buch. Wir haben 2023 so die ersten Kapitel angeschaut und sind jetzt im zweiten Teil ab Kapitel 40. Eine kurze Einführung schauen wir uns dazu an vom Bibelprojekt.
Das Buch des Propheten Jesaja. Im ersten Video haben wir uns Kapitel 1 bis 39 genauer angeschaut. Also Jesajas Botschaft vom Gericht und der Hoffnung für Jerusalem. Er beschuldigte die Anführer Israels, gegen Gott rebelliert zu haben und sagte, dass das Königreich Israel in einem Akt der Gerechtigkeit Gottes durch Assyrien und später Babylon zerstört werden wird. Deshalb endete Kapitel 39 mit Jesajas Vorhersage vom Untergang und Exil Jerusalems, bezwungen von Babylon. Und 100 Jahre nach Jesaja trat leider genau das ein. Aber Jesaja setzte größere Hoffnung auf ein neues, gereinigtes Jerusalem, in dem durch den zukünftigen messianischen König Gottes Königreich wiederhergestellt wird und alle Völker in Frieden zusammenkommen. Kapitel 40 und die folgenden untersuchen diese große Hoffnung genauer. Der erste Hauptteil besteht aus Kapitel 40 bis 48 und er beginnt mit einer Ankündigung von Hoffnung und Trost für Israel. Den Leuten wird gesagt, dass das babylonische Exil vorbei ist, dass Israels Sünde geklärt ist und eine neue Ära beginnt. Deshalb sollen sie nach Jerusalem heimkehren, wo Gott selbst sein Königreich aufbauen wird und alle Völker seine Herrlichkeit sehen werden. Hier müssen wir kurz anhalten, denn diese Eröffnung...
Bei den Videos ist das eine gute Sache, zusammengepackt, man muss von Anfang an voll dabei sein. Sonst verpasst man irgendwo den Anschluss. Und man kann das alles nachschauen online. Also Jesaja, der blickt voraus von seiner Zeit. Er lebte oder wirkte um das Jahr 750 bis 700 vor Christus in Israel, also im 8. Jahrhundert vor Christus. Und er blickt wie voraus ab Kapitel 40 und blickt voraus und er weiß und ahnt, es wird diese Gefangenschaft kommen. Es werden die Babylonier, werden sein Volk überwältigen und entführen in das Land Babylon. Aber er redet von der Hoffnung, dass er sagt, eines Tages werdet ihr zurückkommen, ihr werdet zurückkehren können, von dieser großen, weiten Strecke aus Babylon werdet ihr zurück dürfen nach Babylon. Und er versetzt sich so in seine Landsleute hinein, was die eben dann in dieser Zeit tun und denken werden und was die für Fragen haben. Er hört sie förmlich, diese Fragen, dass sie sagen, ja, wie soll denn das geschehen? Wenn wir dort in Babylonien hocken, schon lange dort sind, verbannt, verlassen, wie sollte das geschehen? Wie sollte Gott nochmal eingreifen können? Haben nicht die babylonischen Götter ihn besiegt, weil wir jetzt hier sind? Wie sollte unser Gott uns jemals noch helfen können? Jetzt sind manche von uns auch in einer schwierigen Situation. Sei es gesundheitlich oder irgendwie zwischenmenschlich oder beruflich herausgefordert. Oder mit den Kindern. Und andere, die das sehen und mitbekommen, die würden gerne helfen, aber wie? Und dann kann die Frage auftauchen, wie sollte Gott denn helfen? Jesaja antwortet darauf, auf die Fragen und auf die Bedenken, die er schon weiß, dass seine Leute haben werden, wenn sie damit konfrontiert sind: Gott will euch eigentlich befreien. Aber wie sollte er das tun? Wie sollte das klappen? Wie sollte Gott eingreifen können? Jesaja ab Kapitel 40 ab Vers 12. Wer kann das Wasser des Meeres mit der hohlen Hand abmessen? Wer kann die Weite des Himmels mit der gespreizten Hand feststellen? Wer kann den Staub der Erde in Krüge füllen? Wer kann die Berge auf die Waage legen und die Hügel auf die Waagschale? Wer kann feststellen, was der Herr im Sinn hat? Wer kann ihn beraten und belehren? Hat er es nötig, jemanden um Rat zu fragen? Wer kann ihm Einsicht vermitteln oder ihn lehren, was recht ist? Wer kann ihm Wissen beibringen oder den Weg zum Verstehen zeigen? Die erste Antwort auf die Frage, ja, wie sollte Gott denn helfen können? Die heißt, er ist der mächtige Schöpfer. Jesaja stellt eine ganze Reihe an rhetorischen Fragen. Wer kann dieses? Wer kann jenes? Und die Antwort, die erwartete Antwort ist jedes Mal: niemand. Keiner. Natürlich nicht. Erste Frage: Wie viel Wasser passt schon in unsere Hand? Wir testen das mal. Ich habe eine Testperson, die da bereit ist, das zu testen. Wie viel Wasser passt in die hohle Hand? Also, wir sehen das hier vorne, wir werden Zeugen davon, wie viel Wasser da wirklich reinpasst. Es ist nicht wahnsinnig viel. Sehr wenig, danke. Ihr könnt es selber ausprobieren. Es ist eine verschwindend kleine Menge. Eine verschwindend kleine Menge, wie wir Menschen Wasser auffangen können im Vergleich zu den unendlichen Weiten des Meeres, die Gott als der mächtige Schöpfer gefüllt hat. Nächster Vergleich ist die gespreizte Hand, also von kleinen Finger bis zum Daumen. Ihr könnt mal mit dem Nachbarn von euch vergleichen, wer die größere Spannweite hat. Oder von dem gespreizten kleinen Finger bis zum Daumen. Es sind ungefähr 20 Zentimeter, vielleicht 23 Zentimeter, die man damit abmessen kann. Aber das ist verschwindend wenig. Der Vergleich hier ist, wer kann damit schon die unendliche Weite des Himmels abmessen? Lächerlich. Den Himmel, den Gott aufgespannt hat. Weitere Vergleiche sind den Staub der Erde abfüllen, die Berge abwiegen, alles unmöglich. Die Idee dahinter ist, wir Menschen, wir sind begrenzt mit unseren Händen, mit dem, was wir messen, was wir erfassen können. Wir sind begrenzt, aber Gott nicht. Und diese Fragen, die auftauchen, die erinnern an Hiob, als er Gott begegnet und er auch seine Fragen hat an Gott und Gott ihm Fragen stellt. Aber nicht, indem er ihn dann fertig machen will und zeigen will, was er für ein Knirps ist, sondern wo er ihm seine Größe zeigen will, dass er dem sicher gewachsen ist, worum es auch im Leben von Hiob geht. Es gibt ja diese Sprüche im Alten Testament, die Weisheit so von damals sammeln und die mit Gott in Verbindung bringen. Im Sprüchebuch klingt das ganz ähnlich. Da steht zum Beispiel: Wer stieg zum Himmel hinauf? Und wieder herab. Wer hielt den Wind in seinen hohlen Händen? Wer packte das Wasser in sein Gewand? Wer hat die Grenzen der Erde festgelegt? Wie lautet sein Name? Und es ist klar, das kann nur der eine wahre Gott sein, der mächtige Schöpfer. Jetzt wurden die Israeliten nach Babylon verbannt. Und interessant ist, auch die Babylonier hatten ja ihre Götter. Und dieser Hauptgott, der hieß Marduk. Und man nimmt an, von Funden her, dass er ungefähr so dargestellt wurde, dieser Marduk, der Hauptgott der Babylonier. Und ein Text aus Babylon, den man bis heute, oder den man entdeckt hat und ausgegraben hat und entziffern konnte, der sagt aus über diesen Marduk: Marduk misst das Wasser des Meeres ab. Also sehr ähnlich. Und Jesaja korrigiert hier und sagt: Nein, nicht Marduk,
sondern der eine wahre Gott Israels.
Und auch die Babylonier hatten so eine Schöpfungsgeschichte, wie die Welt entstand, ein Schöpfungsmythos, Enuma Elish heißt das. Auch das wurde ausgegraben auf so Tontafeln und entziffert. Und darin wird beschrieben, wie eben dieser Marduk den ersten Menschen erschaffen will und sich aber nochmal bei seiner Göttinnenmutter Ea Rat einholt, wie er das genau machen soll. Und Jesaja sagt, der eine wahre Gott, der wirklich der Schöpfer ist, der braucht keinen Ratgeber. Der musste sich nirgends Rat holen, der braucht nicht irgendwo eine Absicherung. Er ist der, der keinen Ratschlag braucht von niemandem. Er ist allein der Schöpfer von allem. Und er ist, um das runterzubrechen, sagt Jesaja, er ist hundertprozentig qualifiziert dafür, auch euch zu helfen. Jetzt wollte ich diese Woche unserer größeren Tochter helfen bei einem handwerklichen Projekt. Ich bin jetzt nicht der geborene Handwerker, aber wir sind dann in den Keller runter und sie hat da so ein Hausprojekt, das sie baut, so als Abschlussprojekt für die Schule. Und es ging darum, was auszusägen aus den Holzwänden, was sie da eben dieses Haus dann baut, aus so kleinen, dünnen Holzplatten. Und das erste ging noch ganz gut, das war die Tür, oder? Und beim zweiten ging es dann darum, innen drin ein Fenster aus dieser Holzplatte auszusägen. Und wir hatten da eben nicht die passende Säge. Das heißt, wir waren relativ schnell fertig oder mussten abbrechen bei diesem Projekt. Im Vergleich zu unseren begrenzten Möglichkeiten, zumindest in dem Fall in meinen begrenzten Möglichkeiten, die ich habe handwerklich, hat Gott das ganze Bauhaus zur Verfügung und den Obi und den Hornbach und den Jumbo und den Duit und alles miteinander. Er hat unbegrenzte Möglichkeiten. Trauen wir ihm zu, dass er uns helfen kann und bitten ihn darum. Dass Gott wirklich über allem steht, das zeigen auch die nächsten Verse, wenn wir weiterlesen, ab Vers 15. Seht doch, ganze Völker sind für ihn nur wie ein Tropfen aus dem Eimer oder ein Sandkorn auf der Waagschale. Inseln wiegen für ihn nicht mehr als Staub. Wenn auch das babylonische Reich übermächtig scheinen würde, für Gott sind sie wie ein Tropfen am Eimer. Oder es ist eine verschwindend kleine Menge. Nochmal der Eimer hier. Eine verschwindend kleine Menge, ein Tropfen. Das ist der Vergleich, der hier kommt. Für Gott sind selbst mächtige Völker, die ein Weltreich damals aufgebaut haben, im Vergleich zu dem gewaltigen Gott, dem mächtigen Schöpfer, sind sie wie ein Tropfen aus dem Eimer. Wie ein Sandkorn auf der Waage, verschwindend klein. Natürlich, die Babylonier konnten sich vor Menschen Respekt verschaffen mit dem Weltreich, das sie aufgebaut haben. Aber der Gott Israels, betont hier Jesaja, der spielt in einer ganz anderen Liga. Er hat Respekt und Ehre verdient wie niemand sonst. Vers 16, selbst der Libanon, er liefert nicht genug Brennholz. Seine Tiere reichen nicht aus, um ihm Opfer darzubringen. Der Libanon im Norden Israels gelegen, war damals schon bekannt für seinen dichten Waldbestand und für die Tiere, die dort lebten. Und Israeliten, Salomo zum Beispiel beim Tempelbau, hat ja daher Holz bezogen. Und der Vergleich hier ist, wenn man alles Holz aus dem Libanon oder die Bäume zu Brennholz machen würde und die Tiere zu Opfertieren schlachten würde, das würde bei weitem nicht ausreichen, um Gott gebührend zu ehren, weil er so groß und mächtig ist. Vers 17 ist nicht so einfach zu verstehen. Hier steht, alle Völker gelten nichts vor ihm, vor Gott. Sie haben für ihn keinerlei Bedeutung. Jetzt, wenn man die Bibel weiterliest, dann stolpert man vielleicht über diesen Vers, weil man nachher liest, ja Moment, Gott interessiert sich doch. Er hat nicht einfach irgendwas ins Leben gerufen und sich dann verabschiedet und guckt nur von irgendwo zu. Nein, er interessiert sich. Er wird selbst durch seinen Sohn Mensch, weil, wie es dort steht, prominent, Johannes 3,16, Gott hat die Welt geliebt. Und jetzt steht hier, die Völker gelten nichts vor ihm, sie haben keinerlei Bedeutung. Wie ist das zu verstehen? Die Erklärung lautet, meiner Meinung nach, dass Gott uns Menschen nicht braucht. Er interessiert sich sehr wohl. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, durch die Geschichte hindurch, dass Gott Geschichte schreibt und mit Menschen zusammen Geschichte schreiben will. Aber er braucht die Menschen nicht. Er ist nicht von uns Menschen abhängig. Er ist nicht davon abhängig, dass wir seinen Ruhm irgendwie steigern oder seinen Marktwert steigern und er auf unseren Applaus wartet und sonst sich irgendwo in der Ecke verkriecht, wenn nicht so viele Menschen ihn wahrnehmen und ihn lieben. Er braucht uns nicht. Vielmehr profitieren wir Menschen davon, wenn wir seine Größe anerkennen. Jetzt, wenn einer den Israeliten damals und uns heute helfen kann, dann ist es er. Für ihn ist alles möglich. Er ist erstens der mächtige Schöpfer des Universums. Und zweitens, er ist der einzigartige Gott. Ab Vers 18. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Könnt ihr ihm etwas gegenüberstellen, das ihm auch nur ähnelt? Etwa ein Götterbild? Das gießt doch ein Handwerker in eine Form. Dann überzieht es der Schmied mit Gold und verziert es mit silbernen Kettchen. Wer sich einen solchen Aufwand nicht leisten kann, der nimmt ein Holz, das nicht fault. Dann sucht er sich einen tüchtigen Handwerker, der stellt ihm ein Götterbild darauf, das nicht wackelt. Die Juden waren damals ständig versucht, sich noch andere Götter zu wählen und auszuwählen zu dem, ihrem eigenen Gott. Und die auch noch anzubeten und anzurufen und sich von ihnen Hilfe zu erhoffen. Als sie dann bei den Babyloniern eben waren, dann haben sie dort die beeindruckenden Götterfiguren gesehen, die sie hergestellt haben und wo sie doch was Handfestes hatten, was sie verehren und anbeten konnten. Aber Jesaja schaut hinter die Fassade von diesen Götterfiguren. Er sagt, es wäre ja peinlich, wenn dein Gott verfault. Darum achtest du auf das Holz, das nicht fault. Oder man achtet darauf, dass das Götterbild nicht wackelt. Es wäre ja peinlich, wenn dein Gott umkippt. Was sagt das über diese Götter und deren Abbilder aus? Nochmal Jesaja, schaue ich mich um, ist von den Göttern keiner mehr da. Keiner von ihnen kann Auskunft geben, keiner kann meine Fragen beantworten. Die Götter sind einfach gar nichts. Was sie tun, bewirkt nichts. Ihre Bilder sind nichts als Lug und Trug. An so vielen Stellen wird davor gewarnt, eben diese anderen Götter zu verehren. Folgt nicht den Göttern, die nichts sind. Die können euch nicht helfen und nicht retten, sie sind ja doch nichts. Im Gegensatz dazu können die Juden ihrem einzigartigen Gott vertrauen. Ein Bibelkommentator drückt das so aus, er sagt, er, also Gott, kann seinem Volk nicht helfen, weil er stärker als die babylonischen Götter ist, sondern weil er der einzige Gott ist. Deshalb kann er ihnen helfen und hat ihr Vertrauen verdient. Jetzt kann es natürlich sein, dass bei diesen anderen Göttern böse Mächte ins Spiel kommen und diese Götter beleben sozusagen und das ausnutzen, dass Menschen ihr Vertrauen darauf setzen, auf was anderes setzen als den lebendigen Gott. Dass diese Sehnsucht, die Menschen haben nach etwas Übersinnlichem, nach einer Hilfe, die sich dann eben konkret zeigt in so einer Figur damals. Die Figur an sich ist wertlos, ist nicht belebt, ist ein Nichts. Aber böse Mächte können davon Profit schlagen, aber auch sie ziehen gegen den wahren Gott, den Kürzeren. Wir sehen diese Machtprobe im Alten Testament auf dem Berg Karmel, als der Prophet Elia die ganzen anderen Propheten der anderen Götter zusammentrommelt und sagt, wir machen die Machtprobe. Ich rufe meinen Gott an und bereite ein Opfer vor. Und ihr ruft euren Gott an und bereitet ein Opfer vor. Und welcher Gott das Opfer in Brand setzt, Himmel vom Himmel Feuer schickt, der ist der wahre Gott. Nachzulesen 1. Könige 18. Elia ist der, der den Beweis erbringen kann, er verehrt den einzig wahren, den lebendigen Gott. Jetzt, was sind falsche Götter unserer Zeit? Es ist ja selten der Fall, dass Menschen sich eine Figur zu Hause aufstellen und die verehren oder anbeten. Zwei Beispiele, die mir in den Sinn kamen für Götter unserer Zeit. Der erste Gott unserer Zeit, den ich nenne, ist die Selbstoptimierung. Mit Fragen wie kann ich die beste Version von mir selbst werden? Wie kann ich möglichst lange jung aussehen und ja nicht so alt, wie ich bin? Wie kann ich möglichst lange fit bleiben und gesund und vital und schön und alles Weitere? Nichts dagegen, wenn jemand Wert auf sein Äußeres legt. Das ist super, wenn wir das machen. Aber wenn das zum Lebensinhalt wird, dass wir uns selbst optimieren müssen und wollen um jeden Preis, dann nimmt es das unnötig gefangen. Und wir verpassen das, macht uns blind für das, was Gott in diese Welt hineingesprochen hat und was Gott mit dieser Welt und auch mit unserem Leben bewirken möchte. Ein Gott unserer Zeit, die Selbstoptimierung. Ein zweites Beispiel ist Freiheit. Freiheit ist kostbar und jeder Mensch sollte sich frei entfalten können, keine Frage. Aber problematisch wird es, wenn das bedeutet, ich lasse mir von niemandem reinreden. Was für mich gut ist, das weiß nur ganz alleine ich, wenn ich in mich hineinhöre. Meine Freiheit soll niemand beschränken. Und ein Gott schon erst recht nicht. Gottes Gegenentwurf dazu lautet, wir Menschen sind erst wirklich frei, wenn wir von ihm abhängig sind. Und das annehmen, dass er der Schöpfer ist auch von uns. Und dass er gute Gedanken über uns hat und gute Leitlinien für ein gelingendes und wirklich freies Leben. Er weiß, was uns schadet, er weiß, was wir brauchen und er weiß, wozu wir da sind. Die dritte Antwort, warum die Israeliten in der Gefangenschaft auf Befreiung durch ihren Gott hoffen können, heißt, er ist der souveräne König. Vers 21. Wisst ihr es denn noch nicht? Habt ihr es noch nicht gehört? Ist es euch nicht schon längst bekannt? Habt ihr es nicht immer wieder erfahren, seitdem die Erde besteht? Gott thront so hoch über dem Erdkreis, dass die Menschen darauf wie Heuschrecken erscheinen. Er spannt den Himmel aus wie ein Tuch. Er breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnen kann. Er stürzt die Herrscher. Den Richtern auf der Erde nimmt er jede Macht. Es ergeht ihnen wie Pflanzen, die frisch gesetzt oder gesät wurden. Kaum haben sie Wurzeln geschlagen, lässt er einen heißen Wind über sie wehen. Sie verdorren. Der Sturm bläst sie fort wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer kommt mir gleich? Spricht der Heilige. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. Will heißen, die Könige, die Herrscher Babylons, die sind keine Bedrohung für Gott. Sie sind vergänglich, er nicht. Seine Worte gelten für immer. Seine Weisheit ist ihnen überlegen. Sprüche 8. Durch mich lernen Könige das Herrschen und Fürsten treffen die richtigen Entscheidungen. Wenn die Babylonier in den Sternenhimmel geschaut haben nachts, dann waren sie zu Recht beeindruckt von dem, was sie dort gesehen haben. Und durch die wenige Lichtverschmutzung von damals, ein Wort, das ich gelernt habe, konnten sie natürlich viel mehr sehen als wir heute. Und sie waren zu Recht beeindruckt von dem, was sie dort gesehen haben. Und haben zum Teil diese Gestirne und Sonne, Mond und Sterne als Götter verehrt. Doch Gott ist der, der die Sterne gemacht hat. Sie sind nicht auf einer Stufe mit ihm, sie sind keine Götter. Er kennt sie. Er kennt sie wie ein Hirte, der seine Schafe einzeln beim Namen nennt und ruft. Er ist der souveräne König. Jetzt damals war ziemlich klar, wo jeweils das Machtzentrum lag. Mal war es Ägypten, mal war es Assyrien, mal war es Babylonien. Das Machtzentrum dort, die Weltmacht, haben diese Länder jeweils gestellt. Dann kamen die Griechen, dann kamen die Römer. Das war jeweils eindeutig. Wo liegen die Machtzentren heute? Man könnte meinen, sie liegen in Peking, in Washington, in Moskau, bei der EU, bei den Tech-Firmen oder bei den Medien. Das kann uns Angst machen, dass wir überlegen, ja, was kommt da noch auf uns zu? Wenn einer dort eine falsche Entscheidung trifft im Überschwang, was kommt auf uns zu? Was uns beruhigen kann, Gott steht darüber. Das war nicht nur damals so, das ist heute so. Gott steht darüber. Er ist den weltweiten Herausforderungen gewachsen und auch unseren Sorgen und Schwierigkeiten. Wer eignet sich besser als der mächtige Schöpfer, der einzigartige Gott, der souveräne König? Wer eignet sich besser als uns zu helfen? Und gleichzeitig leben wir da in so einer Spannung drin, dass wir wissen, ja, er kann helfen. Er ist der Größte, der Einzigartige, der am besten dafür geeignete. Und wir rufen ihn an deswegen und vertrauen auf ihn. Wir wissen es nicht, ob er sofort eingreift. Wir haben nicht die sofort Garantie, dass er hilft. Und so können wir schnell mal die Hoffnung verlieren. Wie bei den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren und ihre große Hoffnung darin gesetzt haben, Jesus wird jetzt der neue König von Israel und die Römer werden verschwinden müssen, weil alles deutet darauf hin, was Jesus tat, was Jesus redete. Er ist der neue König Israels und wir werden einen wichtigen Posten haben in seinem Reich, so nebenbei. Und auf einmal war er tot. Umgebracht, gekreuzigt und alle ihre Hoffnungen sind zerplatzt, die sie kurz vorher noch hatten. Alles war erledigt. Doch die Auferstehung von Jesus beweist, dass Gott nie am Ende ist. Der Tod konnte ihn nicht halten, das Grab konnte ihn nicht halten. Für ihn ist nichts unmöglich. Jesus starb, damit wir leben können. Wenn wir zu ihm umkehren und ihm glauben. Er wird die einen Situationen wird er jetzt schon verändern. Andere später. Und wieder andere wird er verändern, wenn er wiederkommt. Aber seine Auferstehung versichert uns, dass auch wir auferstehen werden, dass dieses Leben hier nicht alles ist und dass in Gottes neuer Welt alles neu sein wird. Und jetzt könnte Jesaja weitermachen, die Größe Gottes zu beschreiben, ihn darzustellen als den Heiligen, den Mächtigen, den Ewigen, den Perfekten, den Großen, den Unerreichbaren Gott darzustellen, den allwissenden Herrscher. Aber es folgt am Schluss noch was anderes. Vers 27. Wie kannst du sagen, Jakob, wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Hast du es noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt dem Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen, aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde. Der vierte Grund, auf die Hilfe von Gott zu warten und zu hoffen, ist, er ist der liebevolle Vater. Er ist der, der die ausweglose Lage seiner Kinder sieht, der nicht überfordert ist, der nicht matt und müde ist. Und das ist so ein Spiel mit diesen zwei Begriffen, die immer wieder auftauchen hier in diesem Abschnitt. Wer matt und müde ist, das ist nicht Gott. Aber das können wir Menschen sein.
immer und immer wieder. Aber genau dafür ist er da, der neue Energie bringt. Er gibt dem Müden wieder Kraft, den Schwachen neue Stärke. Wem genau? Er gibt es denen, die auf ihn hoffen, die ihm vertrauen, die Hilfe von ihm erwarten. Der Herr ist gut zu denen, der auf ihn hofft, zu dem Menschen, der nach ihm fragt. Die Juden haben das erlebt, auf das, was sie, wo sie jede Hoffnung schon begraben hatten. Sie haben das erlebt, dass sie in ihr Land zurück durften. Dass Gott ihnen einen Neuanfang geschenkt hat in Jerusalem. Die Perser haben die Babylonier besiegt und der König Kyros II. Höchstpersönlich hat den Befehl erteilt, die Erlaubnis erteilt, die Juden dürfen zurück in ihr Land und sogar den Tempel dort wieder aufstellen. Gott brachte sie nach Hause. Jesaja malte seinen Leuten so die Größe von Gott vor Augen. Die Größe von dem Gott, der alles Böse besiegen wird. Was für ein Gott. Vertrauen wir ihm unsere Sorgen an, unsere Schwierigkeiten an, die von anderen, die wir mitbekommen. Der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle auch euch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns beten. Herr, wir sind aufgefordert, das anzuerkennen, dass du der einzig wahre Gott bist, der über allem steht. Und immer wieder gibt es Situationen in der Welt oder in unserem Leben oder im Leben anderer, die uns daran aber zweifeln lassen. Wo wir uns die Hilfe woanders suchen wollen. Aber du machst deutlich, die Hilfe gibt es bei dir. Du bist die beste Adresse dafür. Hilf uns, dir zu vertrauen, auf dich zu hoffen, auf dich zu harren, wie andere Übersetzungen das sagen. Und dann auch deine Hilfe zu erleben. Wir bringen dir das, Herr, was uns beschäftigt, was unsere Sorgen sind, unsere Probleme sind. Und trauen dir es zu, damit umzugehen, damit klarzukommen. Dass es du zu dir nimmst und zu deinen Sorgen machst. Du hast alles am Kreuz getragen, Herr. Du bist auch verstanden und du lebst. Und du wirst alles Böse abschaffen und alles neu machen. Lass uns immer mehr sehen davon, hier, schon jetzt. Und darauf warten, bis das bei dir 100% Realität sein wird, Herr. Danke für deine Güte, deine Größe und deine Liebe. Amen.